Ja, wir haben ja heute den zweiten Advent. Advent, lateinisch Adventus, Ankunft. Und es ist schon interessant, dass damals die Menschen, so ab dem 4., 5. Jahrhundert, haben neu so überlegt, ja, wie können wir die Adventszeit feiern, dass Jesus, wenn er geboren ist und wenn wir uns daran erinnern, bei uns wirklich ankommt. Immer wieder neu, jedes Jahr neu. Und sie haben dann daraus, haben sie gesagt, okay, wir machen 4 Wochen oder ungefähr 4 Wochen und bereiten uns immer wieder jedes Jahr neu darauf vor, dass wir uns ganz neu bewusst machen, Gott ist vom Himmel hier auf diese Erde gekommen. Und er ist zu mir gekommen, in mein Haus, in mein Herz gekommen. Und ihr kennt es ja alle mehr oder weniger vor Weihnachten, leider bei uns ist oft so, dass die Adventszeit mittlerweile eine totale Stresszeit ist. Es müssen noch Jahresabschlüsse gemacht werden und die Handwerker sollen noch kommen und das noch machen und jenes, dass man das steuerlich absetzen kann. Also die Adventszeit ist eigentlich mittlerweile eine Riesenstresszeit für ganz viele Menschen. Und das finde ich schade. Gut, manche können nicht raus aus der Situation, aber ich glaube, dass wir auch immer wieder neu überlegen können, ganz neu überlegen können, wie gestalte ich selber die Zeit und was ist mir während der Zeit wirklich das Allerwichtigste. Selbst wenn die Umstände widrig sind, kann ich trotzdem mein Herz bereiten, dass Gott, Jesus, immer wieder ankommt. Und Lisa, du kannst mal schon starten. Ich habe die Überschrift gewählt, lass die Adventsfreude bei dir ankommen. Das sich bewusst zu machen, wie der Hans-Peter in der Einleitung so gut gesagt hat, dass Gott überlegt hat, auf die Welt zu kommen. Das ist einfach der Wahnsinn. Der lebendige Gott, der alles geschaffen hat, hat überlegt, als Baby auf die Welt zu kommen und sich uns anzuvertrauen, der Menschen. Also man muss sich das wirklich überlegen. Gott hat keinen Grund gehabt, hierher zu kommen, weil er vielleicht einen Mangel gehabt hätte. Das ist nicht so. Aber er hat Entscheidungen getroffen, er hat uns geschaffen und wir sind ihm so wichtig. Das ist eine Wichtigkeit, eine Liebesentscheidung. Ich komme und ich gebe euch eine zweite Chance, dass jeder zu Gott kommt. Also mich fasziniert das immer wieder neu. Gott selber hat überlegt und er hat es getan und ist auf diese Welt gekommen. Und dass wir gerade mit Weihnachten uns das immer wieder neu bewusst machen, dass Gott selber durch Jesus hierher gekommen ist. Und wie gesagt, wir haben oft so ganz viele Herausforderungen und Umstände sind widrig. Aber die Frage ist, ob die Freude, die damit eigentlich einhergehen darf, dass wir uns total darüber freuen, dass Gott kommen ist, ob die irgendwann schwindet oder ganz verschwindet. Und wir hören jetzt von jemandem, von Paulus, wir hören eine Geschichte von ihm, wo man aussagen könnte, ja gut, wenn man im Gefängnis ist, dann ist er so zapfenduster. Wie kann da irgendwas mit Freude, wie kann da irgendwie Freude aufkommen? Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, der Paulus hat den Philipperbrief im Gefängnis geschrieben. Und im Philipperbrief hat er am alleröftesten und am meisten über Freude gesprochen, obwohl er im Gefängnis war. Und da hören wir jetzt die Geschichte.
Hallo. Paulus steht von seinem niederen Schemel auf. Er dehnt seine Arme weit auseinander und wendet sich der kleinen Fensterluke zu, durch die etwas Licht in seine kalte Gefängniszelle fällt. Die Luke durchbricht die starken Mauern nur sehr schmal und so weit oben, dass Paulus gerade noch ein wenig blauen Himmel erkennen kann. Aber von dem nahegelegenen Stadtzentrum von Ephesus, dem Meer und dem geschäftigen Treiben auf den Straßen und im Hafen sieht er nichts. Er beugt sich wieder über den kleinen Tisch, über die Blätter aus Papyrus, über seine Schreibgeräte. Gut, dass Timotheus nachher wieder kommt und hilft, denkt er. Manchmal fällt ihm das Schreiben schwer. Das Licht ist schwach und die Finger wollen auch nicht mehr so wie früher. Aber diesen Brief will er schreiben. Die Christen in Philippi will er grüßen. Er denkt gern an die Gemeinde dort. Einst hat er sie gegründet. Klein hat sie angefangen. Er erinnert sich an Lydia, die Textilkauffrau, und auch an den Gefängnisdirektor und andere. Seitdem haben die Philipper ihn immer wieder unterstützt, so auch jetzt wieder durch eine Spende. Paulus will ihnen dafür danken. Und sie sollen auch erfahren, wie es ihm geht. Trauern sie, dass er im Gefängnis sitzt? Nein, das sollen sie nicht. Im Gegenteil, sie sollen sich mit ihm freuen. Ja, denkt Paulus, Freude ist dran. Meine Lage hat die Verbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert, schreibt er. Den Beamten am Palast des Gouverneurs und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Das ist doch die Hauptsache, dass Christus verkündet wird, denkt Paulus. Viele machen sich jetzt Sorgen um ihn. Sein Prozess steht noch bevor. Vielleicht wird er verurteilt, möglicherweise zum Tod. Er weiß es nicht. Aber er hat keine Angst. Und die Mitchristen in Philippi sollen sich nicht beunruhigen lassen. Er schreibt, durch das, was mir geschieht, soll in aller Öffentlichkeit Christus groß gemacht werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ich am Leben bleibe oder sterbe. Aus den anderen Gefängniszellen hört er manchmal Schreie. Die Folterqualen können furchtbar sein. Das hat er selbst schon erlebt. Aber manche Verurteilten klagen auch laut, weil sie den Tod vor sich sehen. Das möchte ich nicht, denkt Paulus. Dazu haben wir Christen gar keinen Grund. Er schreibt weiter, für mich bedeutet Christus das Leben. Und darum ist Sterben für mich ein Gewinn. Ja, denkt er, Christen sind Hoffnungsmenschen. Einst ist ihm der Auferstandene selbst begegnet, das hat sein Leben geprägt. Auch wenn es ihm äußerlich schlecht geht, er freut sich. Er freut sich, wenn er stirbt. Ich wünschte, schreibt er, ich könnte sterben und bei Christus sein. Er freut sich aber auch, wenn er noch weiter das Evangelium verkünden kann. Das sollen die Christen in Philippi wissen. Der Brief wird lang. Timotheus ist gekommen, hilft beim Schreiben. Gegen Ende des Briefes will Paulus seine Hoffnung noch einmal betonen. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Und was bedeutet das jetzt für mich? Für uns, fragt sich Paulus. Freude, das ist es. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört, schreibt er. Ich sage es noch einmal, freut euch.
Dankeschön. Der Paulus hat allen Grund zu klagen. Also für mich ist der Paulus ein Phänomen. Ich habe gesucht, wo sind denn Klagen im Neuen Testament, wo er klagt über seine Situation. Also ich habe jetzt eigentlich keine gefunden, außer ihr habt irgendwo eine gefunden. Also der Paulus ist für mich ein Phänomen, ich würde dann sagen, ja gut, das war der Paulus, aber es ist meine Situation. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, der Paulus hat keinen anderen Heiligen Geist in sich gehabt, als wir Heilige Geist haben, wenn wir Jesus angenommen haben. Der hat nicht mehr gehabt. Überhaupt nicht mehr. Er hat auch nicht weniger gehabt. Er hat den Heiligen Geist in sich gehabt und Jesus hat ihm eine ganz andere Perspektive gegeben für sein Leben. Und da schauen wir jetzt ein bisschen, gehen wir weiter. Genau. Viele haben das bei uns auf dem Gemeindebrief gesehen, den Nick Wojcik, der hat keine Beine. Das ist sein Sohn, mittlerweile verheiratet und hat 2 Kinder. Eine interessante Aussage von ihm. Ich habe die Wahl, entweder wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe, oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Das ist so seine Lebensaussage. Ich habe die Wahl. Würdet ihr mit ihm tauschen wollen? Würdet ihr mit Paulus tauschen wollen? Ich auch nicht. Ich habe die Wahl. Die Frage ist für mich immer wieder neu, wo haben wir in unserem Leben Freudenkiller? und wo gibt es Freuden? Förderer. Jeder von uns hat beides. Ihr habt Freudenkiller. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Freudenförderer ihnen mehr und mehr Raum zu geben. Das ist eine Entscheidung von uns, das ist eine Wahl. Auch wenn die Umstände schwierig sind. Hier, das zeigt sich sehr klar, die Umstände sind alles andere als schön. Er hat natürlich auch viele Lebenssituationen durchgemacht, wo er sich auch umbringen wollte. Er hat gesagt, das hat alles keinen Wert. Und so will ich nicht leben. Aber er hat Gott mehr und mehr kennengelernt und ist jetzt ein großer Ermutiger für viele Menschen. Ein großer Ermutiger, wo er sagt, Leute, nicht die Umstände sind das Entscheidende, sondern der in dir ist der Entscheidende. Und da haben wir alle, wenn wir, wie gesagt, wenn wir Jesus angenommen haben, den gleichen. Jesus ist nicht geteilt, ein bisschen mehr Jesus in dir oder weniger. Das ist der gleiche Jesus. Und es ist eine wichtige Frage, aus welchem Blickwinkel schaust du dein Leben an? Das ist ganz wichtig, für mich auch. Ich mag das immer wieder. Aus dem, was ich nicht habe, oder aus dem, was ich habe. Und natürlich ist das sehr unterschiedlich, auch unter uns. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Einige von uns haben sehr schwierige Lebenssituationen. Es ist nicht schön, unangenehm, schwer, Leid, Trauer. Schwierige Lebenssituationen. Aber die Frage bleibt, aus welchem Blickwinkel schaust du dein Leben an? Das ist ganz wichtig für die Nachfolge. Das wird entscheidend sein generell, wie du die Nachfolge erlebst. Aus dem, was ich nicht habe, dann wirst du immer Nörgler bleiben. Oder aus dem, was ich habe. Aus dem, was ich habe. Vielleicht ist es sehr wenig, rein menschlich gesehen. Jetzt gehen wir mal weiter. Der andere Blickwinkel. Wie wir unseren Alltag erleben, hängt nicht zuerst von unseren Umständen ab, sondern davon, wie wir ihn deuten. Interessant. Der Paulus hat ganz miese Umstände. Ganz miese. Er hätte sagen können, das S-Wort gelaufen. Könnt ihr sagen. Oder doof gelaufen, das darf man so sagen. Bescheuert gelaufen. Wie wir unseren Alltag erleben, hängt nicht zuerst von unseren Umständen ab, sondern davon, wie wir ihn deuten. Ich habe einen möglichen Klagebrief des Paulus geschrieben. Ich habe hier keine frische Luft zum Atmen und kein Sonnenlicht. Es ist einfach muffig hier. Keine frische Luft, kein Sonnenlicht, einfach beschieden. Der Gefängnisfraß ist zum Kotzen. Das hätte er alles sagen können. Mir geht's total schlecht. Das ist ein Klagebrief. Ich habe Schmerzen in allen Gelenken. Ich habe Angst vor der Folter und er hat sicher schon Folter hinter sich. Und das tut brutal weh. Damals, die haben zugeschlagen wie die Blöden. Ich habe Schmerzen in allen Gelenken. Du hast harte auf Beton oder nicht einmal Beton, gab es oft gar nicht. Auf dem Boden bist du halt leer. Vielleicht hast du noch ein bisschen Heu oder irgendwas gehabt. Dann hast du immer auch die Ratten auch noch verscheuchen müssen. Ich habe Angst vor der Folter. Meine Zukunftsaussichten sind nicht gerade rosig. Das wäre der Klagebrief. Und dann könnte man weitere Aussagen, Zusagen und so weiter nehmen. Ich möchte nochmal betonen, der Paulus war kein Übermensch. Also mir hilft es, der Paulus war kein Übermensch. Aber wo ich heute mit euch hinkommen will, ist das, was Gott mit uns möglich ist. Wenn wir ihm den Raum geben. Was Gott mit uns möglich ist. Um das geht es mir. Was Gott mit dir und mir möglich ist. Wo Gott dich und mich erreichen will. Also der Paulus war kein Übermensch. Null. Das wäre ein möglicher Klagebrief. Wie wir unseren Alltag erleben, habe ich gesagt, hängt nicht zuerst von unseren Umständen, sondern davon ab, wie wir ihn deuten. Paulus deutet das, was er erlebt, als Etappe auf dem Weg zum Himmel. Vieles, was wir an Herausforderungen erleben, ist wichtig, wie wir es einordnen. Klar, der Paulus ist um des Evangeliums willen im Gefängnis. Er hat genau gewusst, wenn ich die Klappe halte, dann komme ich nicht mehr ins Gefängnis. Das ist eine interessante Aussage. Er hat genau gewusst, wenn ich nichts sage, dann komme ich da nicht rein. Dann habe ich keine Auseinandersetzung mit den Juden zuerst. Und dann, die haben ja dafür gesorgt, dass er dann schnell ins Gefängnis gekommen ist. Also, und er hat sich entschieden, die Klappe nicht zu halten. Er hat Jesus weiter verkündigt. Auch das finde ich wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe mitbekommen, dass wir auch hier in Memmingen Alpha Arbeit, dass sie momentan auch beschossen wird. Einfach herausgefordert wird. Auch die Verantwortlichen werden beschossen. Negativ. Werden Lügen über sie verbreitet. Was sollen wir jetzt machen? Aufhören. Wir sind in so einer ähnlichen Situation, bloß weil sie fürs Leben einstehen, in Anführung für das Ungeborene, gibt es eine starke Gegenbewegung. Sollen sie aufhören? Das ist unsere Situation momentan in Memmingen. Etappe auf dem Weg zum Himmel oder als Vorfreude zur Herrlichkeit. Denn ich bin überzeugt, sagte Paulus im Römer Kapitel 8, Vers 18, dass diese Zeit der Leiden nicht ins Gewicht fallen wird im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Dann kann man sagen, ja, da können wir jetzt nicht davon abbeißen. Damit hat sich meine Situation heute verändert. Aber er hat einen ganz anderen Blick gehabt. Also zum einen ist, er deutet seine Lebenssituation von der Ewigkeitsperspektive her. Ganz wichtig. Die Erde hier ist eine kurze Durchgangsstation. Es ist ein Mucken-Shit im Vergleich auf das, was kommen wird. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Das ist wirklich eine ganz kurze Zeit. Die Ewigkeit, das ist gar kein Vergleich. Natürlich, wie gesagt, wenn es schlimm ist und er war im Gefängnis und er hat den Tod vor Augen gehabt, dann für ihn war klar, dass, er hat noch gar nicht gesagt, ich will gleich in den Himmel gehen, sondern er war mit einem Fuß im Himmel in der Herrlichkeit und hat gesagt, das erwarte ich. Und mit dem anderen, Herr, wenn ich weiter hierbleiben soll, die Qualen weiter ertragen, dann will ich hierbleiben um der Geschwister willen. Er war nicht jemand, der nur an den Himmel gedacht hat. Und schon innerlich ausgewandert. War er überhaupt nicht. Er war mit einem Fuß im Himmel und mit dem anderen Fuß auf der Erde. Und das wünsche ich uns. Dass wir mit einem Fuß in der Herrlichkeit Gottes stehen und die Erwartung, die Hoffnung haben, was Gott uns wirklich anbietet. Dass das real da ist, immer wieder. Und auf der anderen Seite wirklich fest hier stehen und das, was Gott uns zeigt, weiterleben. Das bedeutet, fremd werden in die eine oder in die andere Richtung. Wenn man das Christentum ein Stück anschaut, die Christen sind nicht sehr stark im Himmel verwurzelt gewesen, die ganzen Jahrhunderte, sondern vielmehr im Diesseits, vielmehr im Hier. Und viele haben damit Gott aus der Augen verloren. Sie sind vielmehr im Hier verwurzelt gewesen. Dann gab es dazwischen eine Aufbrüche und dann hat man wieder gesagt, ja, ihr seid zu jenseitig. Aber das war es nicht. Jetzt ist die Frage, worauf richtet sich dein Augenmerk in deinem Alltag? Auf das, was du nicht hast oder auf das, was du schon hast? Und wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, was wir haben und was wir nicht haben. Das stimmt. Man kann sich immer mit anderen vergleichen, denen es besser geht. Oder man kann sich mit jemandem vergleichen, jetzt von Open Doors, wer das hat. Der Pastor steht vor der zerstörten Gemeinde in Syrien. Und er sagt, das ist schlimm. Ganz viele Christen haben das Land verlassen. Und eigentlich ist es so, sagt er, momentan kommen so viele zum Glauben wie niemals. Wir bräuchten die Christen, sagt er. Wir bräuchten sie. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt zu gehen. Ne? Es war für ihn wichtig, zu bleiben, also auch war eine Entscheidung. Also mit wem wollen wir uns vergleichen? Mit ihm Ist schwierig. Wie gesagt, da weiß man nie, wie lange die leben, ob da dann auch irgendwas auf sie zukommt oder auf ihn zukommt. Willst du auf Hindernisse, Ärgerliches schauen, auf Schmerzen, Schwierigkeiten oder Leid, was alles wirklich nicht schön ist? Also ich sage es auch aus eigener Erfahrung, die Dinge sind nicht schön. Die brauchen wir auch nicht schön reden. Die sind nicht schön. Aber die Frage ist, worauf fixiert sich dein Alltag? Worauf ist dein Blick gerichtet? Sind die Hindernisse, das, was nicht läuft, deine Sorgen, deine Ängste, einmal das, was dich im Alltag bestimmt, was dich ständig runterzieht? Und jetzt tut's. Die Dinge ziehen ja runter. Die wollen uns entmutigen, hoffnungslos machen, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Oder auf die verheißene Ewigkeit. Wie gesagt, das ist für mich auch eine Herausforderung, weil ich sage, ja gut, ich habe sie ja nicht real hier. Paulus spricht im Römerbrief, das ist eine Hoffnung. Eine begründete Hoffnung, die Ewigkeit. Eine begründete Hoffnung. Jesus kam vom Himmel, Jesus hat vom Himmel erzählt und Jesus ist wieder zum Himmel gegangen. Also er ist eigentlich der Bürge dafür, dass es einen Himmel gibt, dass er gekommen ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Über 500 Leute haben es gesehen, sind 40 Tage mit ihm zusammen gewesen und dann ist er wieder in den Himmel gegangen. Also sehr gut begründet. Sehr gut begründet. Und die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen und sagen, ja, darauf will ich mich einlassen. Es gibt die Verheißung der Ewigkeit, dass wir bei Gott sein werden. Aber mehr auch, das wäre eine Schiene, oder auf Jesus, der uns liebt und in uns lebt. Das ist die Jetzt-Schiene. Wie stark glaubst du, dass Jesus in dir lebt? Mit dem Heiligen Geist ist auch Jesus in dir einzogen. Im Galaterbrief wird das ausgedrückt. In dein Herz hat er Wohnung genommen. Der Heilige Geist, aber mit ihm auch Jesus und der Vater in dir. Wie stark glauben wir das? Wie stark glauben wir das, dass er jeden Tag, zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde, zu jeder Minute da ist? Auch wenn wir es nicht spüren. Die Frage ist, ob wir uns auf das Wort Gottes stellen. Und ich weiß, wie schwer das ist, vom Gefühl wegzukommen auf das Wort Gottes. Weil oft ist es so, wenn wir nichts fühlen, denken wir das weg. Das stimmt nicht. Jesus zieht aus deinem Herzen aus, wenn du permanent über längere Zeit sündigst. Permanent über längere Zeit. Dann muss der Heilige Geist gehen und Jesus damit mit. Aber wenn du ihn nicht fühlst, lebt er in dir. Ich habe gerade, wir haben gar nicht so lange mit einem jungen Pärchen gesprochen und da hat die junge Dame, junge Erwachsene, hat gesagt, ich fühle Jesus nicht mehr und sie ist ganz verunsichert, ob der noch da ist. Ich fühle ihn nicht mehr. Da haben wir versucht zu erklären, dass das bei jedem so passiert. Jeder, der am Anfang vielleicht stärker gerade gefühlsmäßig Jesus erfahren hat, der wird irgendwann ihn nicht mehr ständig erfahren, gefühlsmäßig. Sondern Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir ihm glauben, dass er in uns wohnt. Ob ich es fühle oder nicht, er ist da. Amen. Ich hätte es auch lieber manchmal anders, muss ich dazu sagen. Ich habe öfter zu Gott gesagt, eigentlich das am Anfang, das, wo ich dich kennengelernt habe und ständig so starke Gefühle gehabt, eigentlich finde ich es schon schöner. So starke Gefühle, er ist einfach da. Aber Gott hat auch mir gezeigt, und das ist ein längerer Prozess gewesen, ich darf mich nicht von dem Gefühl abhängig machen, sondern von dem, dass er in mir lebt. Dass ich ihm glauben lerne. Also, das ist das Jetzt. Auch in deinen Hindernissen, in deinem Ärger, in deinem Schmerz, in deinen Schwierigkeiten, erinnere dich daran, Jesus wohnt in dir. Und du kannst über alles mit ihm reden. Und wenn es 10-mal ist oder 100-mal, ich bin heute, wir beide sind heute schon 5 Uhr aufgewacht, dann haben wir gedacht, mei, 5 Uhr wach, ja was machst du jetzt? Kannst dich ärgern. Ein bisschen ärgern manchmal schon. Und dann habe ich Psalm 23 betet, innerlich. Ich kann ihn auswendig. Ich glaube, 4-5 Mal habe ich mindestens betet. Aber ich habe mich nicht geärgert. Ich war einfach bei Gott, mit ihm zusammen. Da, die Umstände haben sich nicht verändert, ich bin nicht mehr eingeschlafen, aber ich bin mit ihm zusammen gewesen. Ich konnte jetzt, wie gesagt, ich konnte mich ärgern oder Kontakt mit ihm aufnehmen. Oder wir haben dann auch miteinander noch gesprochen, geschwätzt. Also, glaubst du, Jesus lebt in dir und du kannst zu jeder Zeit mit ihm online sein. Zu jeder Zeit online. Und mit ihm reden. Auch wenn Dinge sich jetzt sofort verändern. Das ist bei mir auch nicht anders. Die Dinge verändern sich auch jetzt sofort. Ich habe keine tollen Gefühle heute früh gehabt. Aber ich wusste, er ist da. Ja, das stimmt schon. Das habe ich gewusst. Er lebt in mir. Er lebt in mir. Also, wir können uns entscheiden, mit welchem Blickwinkel wir unser Leben anschauen. Wir können schauen auf seinen Trost, seine Vergebung, seine Nähe und seine Geborgenheit, aber immer wieder auch erbitten. Wirklich auch bitten. Der Jakobus sagt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben es vergessen, dass wir Gott bitten könnten. Ich habe das auch immer wieder mal vergessen. Dass ihr Gott bitten könnt, dass ihr mir Trost schenkt. Dass er mir neue Kraft gibt. Dass er mir neue Perspektive gibt. Einfach vergessen. Und dann das Stärkste, was der Paulus bringt, auf die Freude am Herrn, da läuft bei ihm alles zu. Die Freude am Herrn. Das ist eine ganz andere Dimension, die Freude an Gott. Und jetzt schauen wir ein paar Freudenförderer an. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich oder lästig. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Freut euch im Herrn. Gott als Quelle wahrer Freude. Gemeinschaft mit ihm ist das Höchstmaß an Freude. Haben wir das eigentlich schon ausgeschöpft? Die Gemeinschaft mit Gott selber ist das Höchstmaß an Freude. Also, als ich die Predigt wieder vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Manometer, das habe ich auch wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Die Gemeinschaft mit ihm als Höchstmaß der Freude. Und des Glücks. Es sind nicht die Dinge, die du hast, sondern die Gemeinschaft, die Beziehung mit ihm. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn. Gott als Quelle wahrer Freude, Gemeinschaft mit ihm, Höchstmaß an Freude. Und das hatte Paulus im Gefängnis gelebt. Weil die Umstände waren ja wirklich widrig. Und weil der Paulus das erfahren hat, glaube ich es ihm. Er war im Gefängnis, die Umstände waren wirklich total mies, aber er hat sich im Herrn gefreut und er ist nicht abgestürzt. Er hat kein Klagelied oder kein Klagebrief geschrieben. Er hat gesagt, das ist es, die Freude an Gott, dass ich mir immer wieder vorstelle, ja, Gott hat mich angenommen, Gott hat mir meine Sünden vergeben und er ist da und er ist mein Vater, er ist mein Freund. Das sind die Dinge, die er sich auch immer wieder bewusst gemacht hat. Und ich will mich an ihm freuen. Oder freut euch im Herrn alle Zeit. Philipper 4, Vers 4. Alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freude im Herrn alle Zeit, egal wie es um uns herum aussieht. Ich habe in der vergangenen Woche, war ich beim Training. Ich muss immer auch meinen Rücken trainieren. Und da kam ein Bekannter aus unserem Ort auf mich zu während dem Training und hat mir so erzählt, wie es ihrer Schwester wirklich schlimm geht. Wirklich schlimm geht. Die hat eine Knieoperation gehabt und es hat sich alles entzündet. Sie ist dann ein halbes Jahr im Bett gelegen zu Hause und jetzt ist sie seit Juli im Krankenhaus, alles mordsdick und Herz und Lunge hat das alles mit in Leidenschaft gezogen und sie war richtig traurig. Ich sagte, das ist so eine fröhliche Frau gewesen, meine Schwester. Und sie war richtig traurig. Dann habe ich gesagt, du, sollen wir jetzt hier beten? Ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, jetzt während, also im Training, im Fitnessstudio, sollen wir da jetzt. Dann sagt sie, ja. Dann haben wir zwischen den Geräten, wir beide haben miteinander betet. Natürlich sind Leute um uns so, komm mal, was machen die da, ein bisschen komisch. Aber das Interessante für mich war, die Frau hat geweint, aber sie ist aufgestanden und sie war gestärkt. Sie war gestärkt. Andere Situation die Woche, wir waren in der Gemeinschaft zusammen und haben mit einer Frau, sind wir plötzlich ins Gespräch gekommen, die Kirstin und ich, und da haben wir gemerkt, wie es ihr wirklich nicht gut geht. Da haben wir gesagt, das war in einem Lokal, sollen wir mit dir beten? Ist ein bisschen ungewöhnlich, habe ich gesagt, du bist ein bisschen ungewöhnlich, aber wie ist das für dich? Wir wollen die Leute überrumpeln. Wenn ich gesagt habe, nee, das passt mir hier, das ist kein Problem. Dann sagt ja. Dann haben wir miteinander für sie betet und haben gemerkt, wie Gott sie gestärkt hat. Gott ist präsent. Gott ist präsent. Freut euch im Herrn alle Zeit. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Tiefe Freude an den Glaubensgeschwistern, dass wir wirklich zusammengehören. Wir werden im Himmel miteinander auskommen müssen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ein bisschen, es ist so toll. Ich sage, ich finde es super. Ich finde es super, dass wir miteinander im Himmel sein werden, all diejenigen, die Jesus angenommen haben und die ihm nachfolgen. Eine tiefe Freude an Geschwistern. Und wirklich das, wie gesagt, das Gebet, ich bin da immer wieder fasziniert, wie Gott Menschen berührt. Gott ist da, egal wo, im Lokal, im Fitnesscenter oder irgendwo. Gott ist ständig online. Sind's wir? Also, der andere Blickwinkel, der ist ganz wichtig. Ich habe die Wahl, entweder wütend auf Gott zu sein über das, was ich nicht habe, oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Ich bin auch manchmal wütend auf Gott. Ich mache mir nichts vor, liebe Geschwister, ihr Gäste. Ich mache mir nichts vor. Der Hiob ist mir ein großes Beispiel. Der Hiob hatte am Anfang, Hiob kann man ja schauen, die verschiedenen Phasen des Leides kann man rausarbeiten. Am Anfang war die Durchhalteparole. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wow! Ganze Kinder weg, habe vieles weg und dann auch noch, er selber ist auch noch krank geworden. Und dann lest ihr irgendwann weiter. Irgendwann kommt die Warum-Frage. Irgendwann kommt sie, auch beim Hiob. Und die wird bei jedem von uns kommen. Warum? Und das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, weil Gott es sowieso weiß. Du wirst sagen, warum ich? Warum ich? Warum muss ich das erleben? Und das ist auch gut so. Bring die Frage zu Gott. Lass sie nicht bei dir. Weil viele Menschen fressen sowas in sich rein und irgendwann waren sie depressiv. Lass sie raus, die Warum-Frage. Die ist da. Und Gott kennt sie sowieso. Du darfst auf Gott wütend sein. Gib ihm das, sag ihm das, drück ihm das aus und sag, Herr, nimm du meine Wut weg. Dann hast du es gut ausgedrückt. Nimm sie weg, ich gebe sie dir. Nimm sie weg, mein Ärger über dich, über das Leben, alles die Dinge, die nicht laufen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Gott möchte es wirklich, dass wir bei allen widrigen Umständen, wie der Paulus erlebt, darum ist mir er wirklich das Vorbild da drin. Er sagt dennoch, Gott ist ein Gott der Freude. Im Psalm 16 heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Das glaube ich schon, wir werden da total überrascht sein. Über die Freude, die im Himmel sein wird. Das ist eine Aussage, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Ja, und dann heißt es über Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Der wusste, woher er kommt, aus welcher Freude, aus welcher Gegenwart Gottes er herkommt und wohin er geht. Und das war Motivation für ihn. Die Freude im Himmel war Motivation für ihn. Dass er sagte, ich will dort wieder hin. Ich will dort wieder hin. Oder dann im Lukas 15, Vers 10 heißt es, dass die Engel sich total freuen, wenn jemand Buße tut. Die kriegen das mit, was hier läuft. Die freuen sich total, wenn jemand zu Gott findet. Darum glaube ich schon, dass oft große Freude im Himmel ist. Oder die Bibel spricht da im Galater 5, Vers 22, dass Gott möchte sogar, dass Freude in deinen Charakter hineinkommt, ein Teil deiner Persönlichkeit wird. Die Frucht des Geistes. Friede, Freude. Also wie gesagt, wenn du so ein mürrischer Typ bist, dann ist es gut, dass du weißt, okay, du bist mürrisch, aber du musst es nicht bleiben. Die Frage ist, worauf du schaust, was dein Blickwinkel ist. Wenn du das Mürrische weiter willst, dann wird es nicht weggehen, das stimmt schon. Aber wenn du sagst, ich will den Blickwinkel verändern, ich will das loskriegen, mein mürrisches Gehaben, jeden Morgen nörglich überall rum. Herr, ich gebe es jeden Tag dir und ich will die Frucht der Freude, ich möchte von dir Freude nehmen. Ich möchte mich an dir freuen. Ich will das nehmen, jeden Morgen neu. Ich will mich an dir freuen. Und es gibt ja einen dicken Auftrag zur Freude. Nehemia, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hintergrund ganz kurz, das Volk Israel war in der Gefangenschaft, kam zurück und die Stadt war total zerstört. Die haben allen Grund auch zum Klagen gehabt. Nehemia baut die Stadtmauer in Jerusalem wieder auf und dann wird das Gesetz vorgelesen. Und dann merken sie, wo sie überall falsch liegen. Dann haben sie mitgekriegt, wo sie überall versagt haben und sie haben angefangen zu weinen. Und dann sagt der Nehemia, nee, stopp. Heute ist es nicht dran, dass ihr weint. Gott hat euch zurückgeholt. Es war seine Gnade. Und er möchte, dass ihr euch heute an ihm freut. Die Freude an ihm, das ist das, was euch auch die nächsten Tage hilft. Bei all dem, was noch nicht ist. Ihr freut euch an ihm. Das ist euer Blick. Ihr schaut zu ihm hin. Das ist euer Blick. Ihr schaut zu ihm, nicht zu dem, was die Mauern neu da sind und die Häuser neu da und zum Essen gibt es auch nichts Gescheites, sondern ihr schaut auf ihn und ihr freut euch an ihm. Und das ist ein ganz großer, das ist eine Stärke in unserem Leben. Und auch drum habe ich so eine Burg, weil das heißt ja auch dort, also, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, ist eure Bergfeste, ist eure Zufluchtstätte. Das ist wirklich ein Schutz vor dem Absturz. Die Freude an Gott ist ein Schutz vor dem Absturz. Wenn wir das verstehen, wenn wir das heute mitnehmen und sagen, oh, ich darf mich an Gott freuen und ich will auch ihn bitten, dass er mir da viele kreative Ideen schenkt, wie das alles ausschauen könnte. Das ist ein Schutz vor dem Absturz. Die Freude an ihm, an seiner Person, an seinem Wesen, ist ein Schutz vor dem Absturz, gefühlsmäßig. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ich komme zum Schluss. Fragen und Anregungen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich einlädt, sich immer an ihm zu freuen? Kannst du das überhaupt vorstellen? Oder ist das gar nicht im Horizont? Gott sagt, dass wir uns immer an ihm freuen können, auch wenn die dürfen, auch wenn die Umstände widrig sind. Wenn wir auf ihn, sein Wesen schauen, auf das, was er für uns getan hat, auf das, wie er uns liebt, auf das, wie er uns begegnet. Was sind deine Freudenkiller? Also es ist schon wichtig, dass du die kennst. Was dich ständig runterzieht. Was sind das für Dinge? Auch da ist es wichtig, auch immer wieder neu, auch mal einen Alltag durchzugehen, das Leben durchzugehen, auch eine Woche durchzugehen. Vielleicht habe ich völlig falsche Prioritäten. Bin ständig, fahre ich im roten Bereich und mache dann Gott noch Vorwürfe, aber meine Prioritäten stimmen null. Gott hat es gesagt, dass ich das alles tun soll. Wir laden in der Regel, die meisten lassen uns selber auf, nicht die anderen. Zum Teil die anderen. Aber in der Regel laden wir uns meistens Lasten selber auf. Da muss man auch unterscheiden. Was sind die Lasten, die Gott mir sagt? Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ein Kriterium. Meine Last ist leicht. Und was sind Lasten, die wir selber aufladen, beziehungsweise wo wir einen falschen Blickwinkel haben, mit denen wir falsch umgehen? Was sind deine Freudenkiller? Konzentriere dich auf die Freudenförderer. Die Freude am Herrn ist Freudenförderer. Die Freude an Geschwistern ist ein Freudenförderer. Hoffe ich zumindest. Und wenn du alleinig bist, dann such dir jemanden, einen Gebetspartner. Das ist ganz wichtig. Dann such dir einen Gebetspartner, dass ihr zu zweit betet, dass da Gemeinschaft entsteht, dass da jemand nur da ist, dass du das Leben nicht alleinig trägst. Geteilte Last ist halbe Last. Oder wenn es dir schlecht geht, dass du das jemandem mitteilen kannst. Das ist wichtig. Die Frau war mutig, dass er das mitgeteilt hat. Die zwei Frauen waren mutig, dass sie das mitgeteilt haben. Und das ist, sind Dinge, wo wir auch einander brauchen. Auch wir sind Freudenförderer, dass wir einander unterstützen. Natürlich weiß ich, dass es auch in der Gemeinde genug Spannungen und Konflikte gibt im Miteinander. Das weiß ich zur Genüge. Aber konzentriere dich nicht auf das, wo die Probleme ständig sind, sondern schau auf Gott und lass dir von ihm weiter zeigen, was deine Prioritäten sind, worauf du weiter schaust. Also das Entscheidende für mich ist, dass wir auf ihn schauen, auf sein Wesen. Die Freude an ihm ist unser Schutz, ist unsere Stärke, ist unser Zufluchtsort. Die Freude an seinem Wesen. Wenn du keine Zeit nimmst, brauchst du dich nicht wundern, wenn da viel passiert. Beziehung lebt von Zeit. Beziehung lebt von Begegnung. Wenn du dir keine Zeit für Gott nimmst, wie soll er dir begegnen? Darum, das wäre eine kurze Zusammenfassung. Letztlich ist das Wort Gottes und die Gemeinschaft ist ein Freudenförderer. Dankbarkeit ist ein großer Freudenförderer. Und gegenseitige Ermutigung ist ein starker Freudenförderer. Und natürlich auch Lobpreis. Starker Freudenförderer. In was leben wir? Ja? Ja? Doppelte Freude. Könnte man sagen, genau. Ja. Oh.
Der oberste Punkt ist Lobpreis. Wir waren ja letzte Woche da in Schwabach und da habe ich ein Lobpreislied gehört, das kenne ich nicht. Und das heißt, also ich kann es euch jetzt auch nicht vorsingen, will ich auch gar nicht, ich sage bloß einen kurzen Teil. Und zwar kommt da vor, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind und in seinem Haus ist ein Platz für mich. Und das ist so ein Ohrwurm und das hat mir die ganze Woche, ist das immer da gewesen. Und ich habe gemerkt, ich bin ja auch sonst eher die mürrische Person, wie ich eine Freude gehabt habe die ganze Woche, eben der Lobpreis, wenn man das sind so, und zwar die Proklamation, was ich bin, nicht was, ich bin arm und durstig, sondern ich bin Gottes Kind und in seinem Haus ist ein Platz für mich. Dann kommt die Freude, da brauche ich gar nichts dazu machen.
Halleluja, Amen. Lasst uns aufstehen, ich möchte einfach für euch beten. Wie gesagt, das ist letztlich ja auch Prozess und Wachstum, dass Freude als Frucht wächst, ist ja Wachstum. Und ich möchte uns gerade für den Advent nochmal zurückkommen, dass Gott uns hilft, dass wir uns total freuen, dass er hier auf die Erde gekommen ist und das Erlösungswerk vollzogen hat. Vater, ich danke dir ganz herzlich. Du kennst uns, du kennst alle Lebenssituationen, du weißt, wo es wirklich schwierig ist, auch jetzt, auch heute. Und Herr, ich bete darum, dass du auch jetzt hilfst, unseren Blickwinkel zu verändern. Nicht das anzuschauen, was nicht ist, sondern das anzuschauen, was du schon gegeben hast und wohin wir gehen werden. Und Vater, ich bete jetzt darum, dass du uns ermutigst, auch gerade in der kommenden Woche, ja, dass du uns ermutigst, auf dich zu schauen und die Begegnung mit dir zu suchen, die Freude an dir, an deinem Wesen. An deiner Person ist unsere Stärke, ist unsere Schutzburg, ist unser Zufluchtsort. Herr, hilf uns, dass wir da viel, viel mehr reinwachsen. Herr, das ist der Joker. Das ist der Wahnsinn, was du uns da schenkst. Und Vater, ich bete darum, dass du gerade in der Woche, jetzt in dieser Woche, uns ständig daran erinnerst, dass du selber die Quelle der Freude bist. Es ist nicht Geld und Reichtum. Das ist zwar gut, wenn man ein bisschen was hat oder mehr hat. Das ist mehr Spielraum. Aber die Quelle der Freude bist du selber. Und ich bete darum, Herr, dass du uns das ganz tief ins Herz hineinlegst. Die Quelle der Freude bist du selber. Und ich bete darum, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest, der das alles die das alles annehmen wollen und aufnehmen wollen, dass du jetzt ja all die Dinge rausnimmst, wo Mürrisches da ist, wo Sorgen da sind, wo Ängste da sind, Herr, dass du das alles wegnimmst, wo Ärger da ist, dass du es wegnimmst. Und ich bete darum, dass du einen tiefen Frieden jetzt schenkst und dass du eine große, starke Freude an dir freisetzt. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen.
Chef. Das passt für die Predigt besser. Ich möchte beschließen mit einem ermutigenden Vers. Anton hat schon einen Teil von Römer 8 weitergeben. Da heißt es: Was sollen wir nur hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Haben wir das im Blick? Ich habe mal so ein Zitat von G.S. Lewis angesprochen, der hat mal gebetet und hat sich dann versprochen. Wollte eigentlich sagen: Herr, lass uns die Leiden dieser Zeit so durchleben, dass wir die Ewigkeit, die Dinge der Ewigkeit nicht aus den Augen verlieren. Er hat eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Aber wie oft, wenn wir ehrlich sind, wir wissen zwar schon irgendwo, ja, wir werden mal bei Jesus sein, aber die Probleme, die Nöte dieser Zeit sind für uns so groß, dass wir hier keinen Ausweg wiedersehen. Aber lass sie uns so durchleben, dass wir der erste Blick auf die Ewigkeit gerichtet ist, auf das, was Gott mit uns vorhat, jetzt hier, beziehungsweise dann, wie es in der Ewigkeit sein wird, in seiner Herrlichkeit. Darum lasst uns jetzt gemeinsam nochmal das Lied singen als Abschluss. Und das ist, die Hauptursache, zumindest bei mir, ich kann jetzt bloß von mir reden, ich sage: Was könnte mich trennen von der Liebe meines Herrn? Nichts. Punkt.
Auch wenn es heute keinen Kaffee gibt, noch was Kaltes.